Wir wollen zuhören, nämlich Nils Kopp, der ist heute zu Gast bei Twitter bekannt, @Haltungstrainer. Und der ist eben nicht nur Journalist, sondern macht auch einen Podcast über Musik im weitesten Sinne, Musik mit Haltung, MusikerInnen mit Haltung. Und davon wird er uns heute erzählen. Hallo Nils.
Hi, grüßt euch.
Dann würde ich einfach an dich übergeben.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich sag mal so, eure Meetups, die waren mir ja schon immer so, da war schon immer mein Wunsch, auch mal daran teilzunehmen. Also face-to-face, also wenn man sich mal irgendwo in der Kneipe getroffen hätte oder sowas. Und das ist allerdings so, erst, ich glaube, wir haben uns getroffen, Martin, dich habe ich getroffen, 19 beim Netzkongress, kann es sein? Irgendwie, auf jeden Fall war da nicht viel Zeit, bis dann irgendwann mal Corona kam und die ganze Sache hinfällig wurde. Insofern finde ich es toll, dass wir das auf diesem Weg zustande bekommen und dass ihr auch mich, dass du Martin mich eingeladen hast, dazu ein bisschen was über meinen Podcast zu erzählen. Das freut mich wirklich sehr. Ja, ich kann ja kurz mal erstmal erzählen, also ich sag mal ganz außen vor, ich bin eigentlich immer noch ein Neuling, was das betrifft. Ja, also ich bin jetzt kein Profi, überhaupt nicht. Und ich mache das auch nur wirklich zum Hobby. Und auch die Zahlen von den Leuten, die dazuhören, die sind jetzt nicht wirklich bahnbrechend hoch. Ne? Ja, im Gegenteil. Aber sei es drum. Ich erzähle euch mal kurz, wie ich dazugekommen, wie ich da drauf gekommen bin, warum ich mich daran gewagt habe, an dieses Projekt Podcast. Und zwar, ich bin ja seit 99 als Journalist tätig. Und habe da auch in den ersten Berufsjahren, ja 13 Jahre lang fast schon, in einer Redaktion gearbeitet, die wahnsinnig viel Wert auf eine Sache wie Haltung legt. Ja, wo halt Berichte, die da erstellt wurden, immer wieder so die Frage gestellt hatten, ja, welche Haltung haben wir jetzt als Erzähler? Ja? Was wollen wir damit ausdrücken? Was ist unsere Message? Und deswegen war das natürlich so von Beginn an, also ich sag mal so, ich habe jetzt kein Volontariat gemacht oder Ähnliches, wo ich da mal irgendwie eingeführt wurde, aber das war für mich einfach ein wahnsinnig wichtiger Aspekt irgendwie. Ne? Also welche Haltung hat man überhaupt so? Dann hatte ich später auch eine Redaktion auch nochmal gewechselt und bin in einem anderen Bereich jetzt tätig. Und ist jetzt nicht die Frage, ob da jetzt Haltung weniger wichtig sein könnte. Das würde ich erstmal außen vor lassen, aber es ist einfach so gewesen, dass ich dann halt auch nach einer Zeit wirklich auch so mein Hobby nochmal wiederentdeckt hatte, muss ich ehrlich sagen, also was die Musik betrifft. Ich habe eine Band seit über 30 Jahren, über 30 stimmt schon. 90 haben wir uns damals gegründet. Also ich bin 51 Jahre alt inzwischen. Also insofern, ich habe da schon eine kleine Vergangenheit schon zu erzählen und muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu ausführlich werde für euch. Auf jeden Fall war halt Musik wahnsinnig wichtig für mich eben auch, was jetzt mich beruflich überhaupt nicht wirklich beschäftigt hatte. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen überlegt, also es war auch so eine Phase, wo wir dann wirklich dann auch versucht hatten, von unserer Band her, wieder aktiv Musik zu machen. Also es ist so gelaufen, dass wir uns dann wirklich aus unserem Heimatort, das ist Rheinberg am Niederrhein, dass wir uns da so in alle Richtungen verstreut hatten und dann letztendlich nicht wirklich mehr viel Kontakt zueinander hatten und das ist ein bisschen eingeschlafen ist. Ich sag mal so ein bisschen Dornröschenschlaf. Und das war halt vor 3 Jahren ungefähr, dass wir da so irgendwie das mal gespürt hatten von mehreren Bandmitgliedern, dass wir da vielleicht mal wieder starten sollten. Ne? Also ihr kennt das vielleicht auch, das ist natürlich auch immer eine Frage auch von Midlife-Crisis-Geschichten und so weiter und so fort, mal die alte Band wieder rausholen, um sich mal zu erinnern, wie das mal früher gewesen ist, als Jugendlicher noch. Aber sei es drum. Auf jeden Fall hatte ich da einfach diese Podcast-Idee, die hat mich nicht ganz losgelassen. Und ich hatte am Anfang wirklich so ein bisschen überlegt, mein Gott, vielleicht können wir so die Bandgeschichte mal so als Podcast in Folgen nochmal, in Episoden nochmal irgendwie darlegen und dann, dass ich mal mit unserer Managerin sprechen kann und mit unserem Akkordeonspieler, der hat doch bestimmt spannende Sachen zu erzählen und so weiter und so fort. Und das ist dann so weit gelaufen, dass ich tatsächlich auch mit unserer Managerin auch noch Interviews geführt habe. Mit so einer Idee, vielleicht können wir es wirklich mal irgendwie so auch als Podcast da auch veröffentlichen. Und dann kam da hinzu, dass ich gesehen hatte, da kommt eine meiner Lieblingsbands nach München. Ja, habe mir auch gleich ein Ticket geholt, wollte unbedingt zu deinem Konzert und habe da mal einfach salopp angefragt, ob die denn auch bereit wären für ein Gespräch, ne? So vor oder nach der Show, dass man dann im Podcast, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, veröffentlicht werden könnte. Und dann hatte ich parallel dazu auch noch mal die Lieblingsband, das waren die heißen The Levelers. Komme ich später noch mal dazu. Ihr hört dann vielleicht auch, wenn es mir gelingt, auch gleich noch einen O-Ton vom Bassisten und Künstler, der da alles gestaltet, den ich dann sprechen konnte. Was dazu kam, ich hatte mir dann zeitgleich, das kam, glaube ich, ungefähr zu dieser Zeit auch noch raus, das Buch von einer ganz geschätzten und lieben Kollegin, Larissa. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ob die auch schon mal im Meetup dabei gewesen ist, weiß ich nicht genau. Das ist eine gestandene Podcasterin, die ja über Jahre einen Podcast wohl gemacht hatte, dessen Namen ich jetzt leider nicht genau aus dem
Du
Kopf
meinst
weiß.
wahrscheinlich Schlaflos in München.
Ganz genau, ganz genau. Und die hat ein Buch geschrieben, wie macht man einen Podcast, nicht wahr? Und dann habe ich den natürlich mit meiner großen Leidenschaft auch gelesen und habe da viele, viele Dinge versucht, auch dann für ein eigenes Projekt entsprechend auch umzusetzen. Und zum Glück war es auch so, dass ich auch persönlichen Kontakt zu ihr hatte. Und als Kollegin eben, liegt das nicht so fern. Und da war natürlich eine große Frage, was mache ich jetzt genau im Podcast? Macht man da so eine Bandgeschichte draus? Da habe ich immer gesagt, hallo, du denkst dann nur irgendwie an dein eigenes Projekt, so was dir am Herzen liegt, aber das interessiert doch niemanden wirklich, ne? Und dann habe ich noch ein bisschen weiter überlegt das war halt so ein Punkt, wo ich gedacht hatte, auch da würden so eine Band wie die Levelers auch durchaus reinpassen, ja. Und hatte dann überlegt, mein Gott, vielleicht sollten wir es einfach so machen als Laber-Podcast, wo man halt Bands vorstellt, Musikerinnen vorstellt, die irgendwie auch, ja, irgendwie sowas wie eine Haltung auch haben, die irgendwas aussagen wollen mit ihrer Kunst oder die nebenbei noch irgendwas ganz Spannendes machen, ja. Was gar nicht so im Vordergrund steht, wo so auch keine große Werbung mitmachen und so weiter. Und da hatte ich mich dann irgendwann mal thematisch darauf festgelegt gehabt. Und dann kam natürlich so eine entscheidende Frage: Name. Wie heißt denn dein Podcast? Wie heißt mein Podcast? Dass er sich irgendwie auch relativ leicht dann auch übermitteln lässt. Und ich habe da echt so gegrübelt, mein Gott, wie können wir es machen? Musiker, Haltungsmusiker, keine Ahnung, wieso es ist nicht wirklich so eingängig. Ja? Und dann da war ich mal irgendwann bei unserem, wir haben so eine Hobby-Fußballtruppe, haben uns warm gemacht und dann habe ich so darüber nachgedacht, weil ich da jetzt auch nicht mit jemandem kommuniziert hat in dem Moment, habe ich gesagt, mein Gott, das ist es doch eigentlich. Was brauchst du auf Englisch? Ne? Attitude. Ne? Das ist ja letztendlich, das ist genau das der Begriff. Und warum machst du da nicht irgendwie so ein kleines Wortspiel aus Attitude? Das ist doch einfach. Und habe da ein bisschen gegoogelt, ob das schon mal angewandt wurde. Da gibt es schon einige, die sich genauso nennen. Ich glaube, die allermeisten machen allerdings keinen Podcast. Die machen vielleicht tatsächlich Musik oder sowas, ja, aber auch das jetzt irgendwie. Ich kann euch erstmal erzählen, wen ich dann vorher noch interviewt hatte. Und zwar waren es nicht nur die Levelers, aber die Levelers waren einer von den, ich sag mal, das war die Band, die in den 90ern waren die schon recht bekannt. Also da gab es natürlich was, so eine Insider-Fangruppe, die machen letztendlich sowas wie Folk, die haben Geiger eben auch. Meine Band übrigens auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur die Levelers gecovert haben mit meiner Band. Wir haben schon eigene Musik entwickelt, aber das war schon einer von unseren Helden, muss ich oft sagen. Ja. Also zumindest was die Musik betrifft und die Instrumentierung auch betrifft. Also so eine Art Indie-Folk, Alternative-Folk, sowas in der Richtung machen die Levelers. Und das heißt, was das Besondere an dieser Band ist, fand ich zumindest, dass die schon seit über 20 Jahren es schaffen, ein völlig, völlig eigenständiges Festival zu organisieren. Also jetzt nicht irgendwie, wo sie sich irgendwo einkaufen, wo halt die Großen mit Werbebannern und so weiter irgendwie alles zupflastern und nebenbei irgendwie eine bekannte Band auf der Bühne steht und ein bisschen Musik macht. Nein, die haben halt wirklich von Anfang an gesagt, wir machen das selber. Und also ich bin halt, ich habe letztendlich deren CDs gekauft und da war halt immer so ein kleines Werbeblättchen dabei für dieses eine Festival. Und deswegen hat mich das nicht ganz loslassen können. Wie gesagt, da war das Konzert in München. Ich habe angefragt. Zugegeben, ich war schon recht nervös, als ich da hinkam und dann mit Jeremy Cunningham sprechen konnte. Das ist der Bassist und Künstler, der die ganzen Covers gestaltet und so weiter. Dann sprechen konnte, eine gute halbe Stunde lang oder so. Und ich kann euch gerne mal versuchen, einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch vorzuspielen, wenn mir das denn gelingt. Also zumindest habe ich da jetzt vorgesorgt. Das war im November 19 noch, glaube ich. Genau. Nee, warte. 18, 18 sogar. 18 sogar. Und das habe ich dann am 1. Mai, habe ich das als Podcast Attitude veröffentlicht. Genau, so war das. So, jetzt mal kurz schauen. Ich bin auch ein Jitsi-Neuling, aber Video teilen geht ja hier. Und dann könnt ihr gerne mal einhören. Ich habe die extra nochmal vorbereitet für dieses Gespräch, eben auch kurze Ausschnitte. Also, da geht es darum, da habe ich gefragt, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein eigenes Festival zu organisieren? Da steckt ja ein wahnsinniger Aufwand dahinter, ja. Und da hat der Jeremy dann erzählt gehabt, wie der Sänger, der Mark, auf die Idee gekommen ist. Hört mal rein.
Mark was saying, I think he'd been saying it for a while, like we should just do our own festival, you know, because we've done all these festivals, we know how to do it. And I thought he was crazy. I just went, no, that's fucking crazy, man. But I didn't say anything, you know, I let him carry on talking because I could tell he was into it. But in my head, I thought he was absolutely crazy and it would never happen.
Weil ich fand es einfach verrückt, ne? Wie er sagte irgendwie, ja, lass den mal reden. Ja, also der redet die ganze Zeit irgendwie schon Schwachsinn. Aber die haben es dann für dich umgesetzt und das läuft seit 20 Jahren natürlich. Vor 2 Jahren, 2000 ist es ausgefallen wegen Corona. 21 hat es wieder stattgefunden, erstaunlicherweise. Aber das war einfach so der Aufhänger, mit dem ich gedacht hatte, da kann man auch mal die Jeremy ausfragen, was sich da, warum sie das gemacht hatten. Also das hat letztendlich geendet, fand ich zumindest mit so einem Fazit von Jeremy, wo er dann letztendlich auch anderen Leuten geraten hatte, hey, macht einfach das, wovon ihr selbst überzeugt seid. Das ist einfach das Allerbeste. Das lasst euch nicht reinreden und gar nichts. Ne? So, das war der erste Podcast, den ich dann produzieren durfte. Also falls ihr noch Fragen habt, fragt jederzeit auch per Chat oder so. Das ist jetzt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Monolog halten, aber ich mache das auch gerne. Also, wie ihr wollt. Ne? Aber ihr seid immer bereit, ist immer okay, wenn ihr mich unterbrecht oder Fragen stellt. Genau. Was ich auch noch zu diesem Podcast von der ersten Episode sagen wollte, das war natürlich wahnsinnig aufwendig. Also, wie ich da rangegangen bin, ich habe mir ein Manuskript überlegt. Ich habe da viele Texte im Off-Text dann nochmal nachher, später eingefügt gehabt. Was das für ein geschichtlicher Hintergrund gewesen ist, welche Zeit damals gewesen ist, als die Band The Levellers sich gegründet hatte. Ne? Da spielt halt auch Ende der Thatcher-Ära eine Rolle und welcher Situation sich da Großbritannien befand und so weiter. Solch eine Mühe, muss ich echt zugeben, die mache ich mir in den jetzigen Episoden nicht mehr wirklich. Da lasse ich einfach darauf ankommen, dass halt mir die Gesprächspartner auch alles Wichtige erzählen. Und es hängt aber auch, glaube ich, zumindest ein bisschen damit zusammen, dass ich natürlich, ihr kennt mich jetzt nicht persönlich oder so, aber ich bin wirklich da ein recht selbstkritischer Mensch. Ich möchte es einfach so gut wie möglich letztendlich auch kommunizieren können, was dann halt von mir kommt. Ne? Eine zweite Band, die auch vor der ersten Veröffentlichung ich schon getroffen hatte, die halt auch zu der Zeit in München gespielt hatte, war die Banda Internationale. Die kommt aus Dresden, also sprich aus dem Hotspot von Pegida und sonstigen Querdenker gab es damals noch nicht, aber für mich irgendwie wahnsinnig interessant war, weil die sind letztendlich, die haben diese Gegendemonstration genutzt, um eben auf die Straße zu gehen und dort zu musizieren. Blasmusik hauptsächlich, ja. Die Frage jetzt gerade im Chat, ob ich das Skript gelesen habe, ob ich das Buch ganz vorher gelesen hatte. Ja, hatte ich vorher gelesen. Das mag auch eine Rolle gespielt haben, dass ich dieses Buch von Larissa gelesen hatte, dass da möglicherweise dann hier, dass ich mich da so genau dran gesetzt hatte. Ne? Genau, zurück zur Banda Internationale. Die haben in München gespielt Und da hatte ich mir dann vorher und dann nachher eben auch noch mal die einzelnen Bandmitglieder vorgenommen. Und der Punkt bei denen ist, dass es nicht nur eine rein deutsche Band ist, sondern eine Band ist, die halt sich aus vielen Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten irgendwie zusammensetzt. Also das sind zum Beispiel Leute dabei, die ihre Wurzeln in Polen noch haben, oder die tatsächlich eben auch Geflüchtete sind. Ja? Aus Burkina Faso kommt zum Beispiel einer von ihnen oder kam einer von ihnen. Und das war für mich so ein Anlass, mal zu schauen, wie halt die Musik machen und was da eben auch auf diesen Gegendemonstrationen passiert. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz dazu sagen, was ich da interessant finde, vielleicht auch für euch, irgendwie, wenn ihr selbst halt auch Podcast produziert selbst. Es ist so gewesen, dass da einer von den Musikern mir eine Geschichte erzählt hatte, wo ich dann nachher gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Die musst du unbedingt in den Podcast mit reinbringen. Ja? Und zwar ging es um eine Geschichte von einem Geflüchteten, der jetzt auch in der Band dabei gewesen sein sollte, angeblich, der bei seiner Flucht auf dem Schlauchboot ein Kind verloren hätte. Und die Schleuser irgendwie da keine Reaktion gezeigt hätten und so weiter. Also wirklich herzergreifend. Dann habe ich nachher wirklich gedacht, mein Gott, du musst jetzt einfach sicherheitshalber nochmal nachfragen, stimmt das wirklich? Ne? Und habe dann nochmal wirklich telefonisch ihn erreicht und versucht zu sprechen und so weiter. Und hat gesagt, er hat nochmal nachgefragt und ist, also was er mir da an dem Abend nach dem Konzert erzählt hatte, es ist immer relativ, muss man einfach dazu sagen. Es ist jetzt nicht immer so, dass da alles davon hundertprozentig stimmen muss. Ne? Also er hat dann wieder zurückgerudert. Also deswegen kommt es jetzt in dem Podcast in der aktuellen Version, in der veröffentlichten Version nicht vor. Genau, und die dritte Person, die ich vorher schon interviewen durfte, war, wie gesagt, unsere Managerin, die Bianca, die ja nach unserer Bandzeit da halt weitergemacht hatte, als Managerin eigentlich, und ein Label gegründet hatte, ein Indie-Label. Und da ganz viele, viele Bands auch promotet und entsprechend dann auch CDs veröffentlicht oder Alben veröffentlicht und alles über deren Label. Und ich sag mal, da bin ich halt in meinen Interviews ein bisschen rumgeschwenkt, habe immer gesagt, was das eigentliche Thema sein sollte. Fand, dass sie da eigentlich schon da gut dazu passte. Ich sag mal, das ist natürlich so eine kleine Abweichung von dem, was ich eigentlich vorgehabt hatte. Sie ist jetzt niemand, der selbst zur Gitarre greift. Aber sie ist trotzdem jemand, der halt über sehr viele Menschen, mit sehr vielen Menschen kommuniziert, die eben das machen und hat da quasi auch so eine berechtigte Stimme, fand ich. Vielleicht ist es auch interessant für euch, allerdings kann ich euch da auch nicht wahnsinnig viel dazu erzählen. Ich poste meinen Podcast bei podcaster.de, habe allerdings trotzdem eine eigene Seite. Ja. Und die ist halt nur verlinkt mit diesem Podcast und daraus kommt die dann letztendlich eben auch. Und inoffiziell ist es eigentlich so, dass ihr meinen Podcast zweimal finden könnten. Einmal auf dieser podcaster.de-Seite, die halt immer noch podcaster.de heißt, mit einem Slash und irgendeinem Namen davor. Ich habe den schon fast vergessen, weil ich den niemals nutze. Oder halt meine Seite etty-tune.de. Und das hatte ich eben auch Larissas Buch entnommen, dass das eigentlich eine gute Möglichkeit sein könnte, so zu verfahren. Ne? Von den Kosten her, podcaster.de kostet mich 5 € im Monat, zahle ich locker, das ist jetzt kein Ding irgendwie. Und die Seite, das ist inzwischen so, dass ich da 3 URLs zur Verfügung habe. So einen Vertrag habe ich da abgeschlossen und darüber. Da zahle ich, was weiß ich, 30 € im Jahr oder wie sowas. Also auch alles Peanuts, würde ich sagen. Ja. Podcaster.de ist ganz interessant. Es ist auch so ein Punkt, wo ihr dann später auch gerne mal Fragen stellt, was wir vielleicht mal später klären könnten, wenn wir dann ins Gespräch kommen, was jetzt die Zahlen betrifft. Ich hab am Anfang in den ersten Monaten natürlich immer fast schon täglich drauf geschaut, wie sind denn die Zahlen? Wie viele Leute hören dann meinen Podcast? Den Martin hatte ich, glaube ich, darauf angesprochen, als wir auf dem Netzkongress uns mal getroffen hatten, haben wir kurz mal darüber gesprochen. Und da muss ich sagen, ich bin da immer noch nicht, ich blicke auch immer noch nicht ganz durch, irgendwie muss ich zugeben. Habe nur gesehen, dass die Download-Zahlen, die sind erstmal angestiegen und da gibt es halt auch einige Peaks. Und bis Ende 2019 ungefähr. Und danach hat sich das irgendwie so relativ gleich entwickelt, warum auch immer. Ich kann es nicht genau sagen, also könnt ihr mir gerne weiterhelfen. Und eine Episode, die kam als allerbeste heute immer noch an, und das war eine, die ich eben auch so im Herbst 2019 veröffentlicht hatte. Da ging es um ein Projekt von Musikerinnen und Musikern in München. Sing ein Lied in deiner Stadt heißt es. Und das hat auf einmal wirklich wahnsinnig viele Downloads gehabt. Ich kann nicht erklären, warum. Also es könnte daran liegen, dass die Bandmitglieder dann irgendwie auf irgendwelchen Kanälen geteilt hatten, privat oder wie auch immer. Aber da habe ich leider Gottes keinen Einblick drauf. Ich habe die auch anschließend nochmal drauf angesprochen, was da der Grund sein könnte. Da haben sie halt auch sowas vermutet. Das könnte vielleicht ein Grund sein. Keine Ahnung, was da wirklich der Fall gewesen ist. Natürlich sieht man irgendwie, wenn ich da ein bisschen versuche, dafür zu werben auf Facebook-Gruppen oder sonst wo, dass da natürlich ein paar mehr Leute, die sich das downloaden oder so, das ist schon der Fall, ja. Oder wenn es auch Promis sind, in Anführungsstrichen, die ich da zu Gesprächen gewinnen durfte. Die haben natürlich auch eine Fan-Community, das ist ja relativ easy, da halt nochmal in die Gruppe dann so einen Link reinzulegen und so weiter. Die Abonnentenzahlen, ich weiß nicht, inwiefern ihr so vertraut seid mit podcaster.de, mit den Statistiken dort. Abonnentenzahlen werden ja auch angezeigt und die sind relativ gleich geblieben über die Zeit. Und ich muss auch sagen, meistens einstellig. Ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt, ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe keine tollen Zahlen zu präsentieren, aber ich hoffe, das ist euch auch bekannt gewesen oder beziehungsweise habt ihr das jetzt nicht erwartet oder sowas. Was so ein bisschen zugenommen hatte, war die Hörerzahlen. Seit Mai 19 nehmen die immer so ein bisschen weiter zu. Wobei allerdings jetzt auch das jetzt nicht ich sag mal kurz davor, in den dreistelligen Bereich zu kommen. Ja, aber sei es drum. Aber ich sag mal, es gibt natürlich da tatsächlich auch noch andere Ausspielwege und da lohnt sich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Komme ich auch nochmal später dazu. Da gibt es auch YouTube und so weiter, spielen da auch eine Rolle. Genau, was jetzt die Aufnahmetechnik betrifft. Ich habe einmal...
Ich habe eine Frage, Nils, und zwar mal eine andere Stimme. Also ich bin der Marc von Beatprotest und Nils, wir werden vielleicht demnächst miteinander sprechen. Du wirst uns dann interviewen. Deswegen bin ich heute Abend da. So, ich habe eine Frage. Ja, warum machst du weiter? Also Geld wirst du sicherlich nicht verdienen. Nee. Ruhm vielleicht. Anerkennung vielleicht.
Ich nehme an,
es macht Spaß und du lernst tolle Leute kennen. Deswegen machst du weiter.
Ja, absolut, absolut. Komme ich auch später nochmal dazu. Das ist aber auch so ein Punkt, was ich einfach gemerkt hatte. Natürlich habe ich mir immer zwischendurch mal gefragt, lohnt sich der Aufwand, da jetzt noch weiterzumachen? So viele Leute hören sich das gar nicht an, oder zumindest was die Zahlen betrifft, ja. Aber es macht einfach Spaß. Also ich sag mal, das ist halt so eine Freizeitgestaltung, wo ich einfach auch einen großen Sinn drin sehe, irgendwie auf eine Art, wo ich mich auch freue, halt Gesprächspartner gewinnen zu können. Es nutzt letztendlich auch einer ganz blöden Sache, und dazu zählt eben auch die Geschichte, die heute jetzt hier stattfindet, Netzwerken. Ganz einfach. Ja, das ist einfach so. Also, natürlich kommt man da in Kontakt mit Musikern, man kommt ins Gespräch und man chattet dann nebenbei noch irgendwie, auch wenn der Podcast schon ewig vorbei ist und so weiter. Aber, ich finde diese Netzwerkgeschichte gar nicht so unwichtig dabei, muss ich echt sagen. Okay, dann mache ich mal weiter mit meiner Technik. Das kennt ihr vielleicht oder habt ihr schon mal gesehen gehabt, ein Tascam Audio Recorder, den vor Corona, das muss man echt sagen, ist es so gewesen, da habe ich den häufig genutzt, ja. Ab und zu heute eben auch noch. Heute machen wir es allerdings. Also den Jeremy Cunningham von den Levelers, den habe ich tatsächlich mit sowas interviewt gehabt. Allerdings war ich doch nicht so schlau, irgendwie da ein externes Mikro anzuschließen. Das habe ich dann später eigentlich gesagt, vielleicht, okay. Wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Ne? Wobei ich ehrlich gesagt aber auch finde, Es ist nicht unbedingt, es hat ein anderes Problem. Also wenn ich ein externes Mikrofon dafür nehme, jemanden interviewe, das Mikro entsprechend halte und so weiter, meine eigene Stimme, die muss ich dann versuchen, mit einem der Mikros, der eingebauten Mikros aufzunehmen. Ja? Und natürlich kann man den Pegel so ausrichten, dass es jetzt kein Problem sein wird. Aber ich finde nicht, dass es unbedingt, ich meine, in den allermeisten Interviews lasse ich einfach das Gerät irgendwo auf dem Tisch liegen. Ja? Das mache ich aber, weil es macht ja einfach Störgeräusche, wenn man es in der Hand hat. Ihr kennt es ja selbst auch, ja. Und deswegen habe ich das ab und zu auch so gemacht, dass ich da wirklich ein Mikrofon. Und zuletzt habe ich das gemacht bei dem, ich war wahnsinnig stolz, den gewinnen zu können. Justin Sullivan von der englischen Band New Model Army. Die haben sich in den 80ern schon gegründet, oder Ende der 70er, glaube ich, sogar schon. Und es ist so mein, wirklich, da bin ich ein großer Fan, ich sag's auch im Podcast. Ich bin ein Fan von dieser Band und da kann mich nur davon abhalten, auch mit denen mal sprechen zu dürfen. Ja? Ich weiß schon, journalistische Neutralität und so weiter ist da nicht gegeben, aber es ist ein Podcast, es ist ein Hobby, da darf man sowas, verdammt. Auf jeden Fall hatte ich den interviewen können, als er im letzten Herbst hier gewesen ist, ein Solo-Konzert gegeben hatte im Backstage. Und da bin ich genauso verfahren und habe dann anschließend gemerkt, verdammt, meine Fragen. Ich meine, mein Englisch, okay, das ist die eine Frage, ob man das so veröffentlichen möchte oder nicht. Ich meine, ich habe irgendwann mal Englisch studiert, insofern sollte ich es einigermaßen drauf haben. Aber sei es drum, ich fand einfach die Tonqualität allein schon. Es war auch ein Raum, so ein Kaffee, so eine Teeküche oder sowas, wo eine Maschine lief im Hintergrund. Mit dem Mikro, was ich vor Justin dann hingestellt hatte, war der Ton schon okay. Ja? Aber nur meine eine Stimme hat wahnsinnig verhallt geklungen. Das war jetzt nicht wirklich brauchbar. Weshalb ich dann später hingegangen bin und habe meine Fragen dann nochmal auf Deutsch overvoiced, also sprich nochmal eingesprochen gehabt. Ja? Ich habe dann später, als ich das in der Newman Army Facebook-Gruppe dann nochmal gepostet hatte, mit dem Verweis auf den Podcast, habe ich dann nochmal entschuldigend hingeschrieben, ab Minute 1:20 könnt ihr Justin dann hören und der spricht nur Englisch. Das ist übrigens auch so eine Frage, ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen gefragt, als ich eben den Jess Cunningham von den Levelers als ersten Gesprächspartner hatte. Kann man das machen, als deutscher Podcast englisch sprechende Interviewpartner dann halt publizieren? Ja, klar kann man das machen. Also ich sag mal, meine Zielgruppe, die sollte so ein bisschen Englisch schon auch verstehen. Ja? Also ich habe mir ehrlich gesagt nicht die Mühe gemacht, da nochmal alles zu übersetzen. Hätte man machen können, wenn man Zeit genug gehabt hätte, aber das wäre ein wahnsinniger Aufwand gewesen. Und da ist mir einfach wertvoller, irgendwie die Leute zu finden, die ich gerne interviewen möchte und dann auch in der Sprache, die einigermaßen verständlich ist. So, jetzt kam noch eine Frage im Chat. Man findet dich auch auf iTunes. Okay, August 21. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich schaue mal nach. Guter Hinweis. Danke schon mal.
Wenn du so mit deinem Aufnahmegerät On-Premise-Aufnahmen gemacht hast, also vor Ort, hast du dann auch einen Kopfhörer benutzt oder sowas?
Ja,
wir hören wie, immer den. Wie
ja. Ist schon, das schon, ja. Ja. Ja, immer, ja. immer. Ja. Also ich sag mal so, dieser Kopfhörer und auch mein Sennheiser-Mic, das ist eigentlich alles Material, was von meiner Kamera stammt. Ich habe auch als VJ gearbeitet, also sprich, ich habe mit meiner eigenen Kamera auch Filme gedreht, die dann später auch dann im Fernsehen kamen. Da war ich schon eigentlich ganz gut ausgerüstet, was das Equipment betrifft. Da war ich auch gerade bei dem Punkt, ja. Und auch das Mikro ist, und das ist letztendlich, ist mir schon klar, man muss es irgendwie als Kontrolle, musst du das einfach hören, auch wenn es blöd ausschaut für den Gesprächspartner. Dann habe ich hier eine Rode NT1A. Wurde so empfohlen, so in den auf den entsprechenden Webseiten und so weiter, Podcaster-Webseiten eben dann auch. Und zwar jetzt erschwinglich, sage ich jetzt mal. Also nicht so die Liga eines Neumanns, aber ich finde, für den Sound ist es schon völlig ausreichend. Auch noch vielleicht interessant für euch, worauf ich das nachbearbeite. Ich habe mir zwar Reaper mal so probeweise installiert, aber ich nutze immer noch Cubase Artist. Cubase Artist deshalb, weil ich habe das einfach, das ist halt meine Musikvergangenheitsgeschichte, die da reinspielt. Ja. Da habe ich liebend gerne drauf gearbeitet als DAW, ne? um Songs zu komponieren, Ideen einzufallen zu lassen. und dann zusammenzustückeln und so weiter. Und es lässt sich auch für eine Podcast-Produktion relativ easy verwenden. Ist zwar vielleicht nicht wie andere, andere Programme da so easy zu handeln für Außenstehende, aber ich glaube, da inzwischen habe ich da, glaube ich, schon einen guten Einblick irgendwie in die ganze Geschichte.
Und das ist ja ein XLR-Mikrofon. Wie verbindest du das dann mit deinem Rechner? Hattest du eh noch einen
Ausgabe? Achso, Focusrite. Okay. Focus, habe ich jetzt nicht erwähnt, Focusrite 2x2.
Alles klar.
Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen oder ob das überhaupt jemanden Außenstehenden auffällt. Also eine beliebte Quelle bei mir ist bei der Suche nach Interviewgästen, Interviewpartnern, Gesprächspartnerinnen, ist ja das Migrations- und Kulturzentrum Bellevue di Monaco. Es liegt in der Münchner Innenstadt, so fast gegenüber von der Schrannenhalle, und Glockenbach-Werkstatt ist auch nebenan noch. Und ich kam auf die, weil die nämlich durch den Podcast, den ich mit Singer liegt in deiner Stadt produziert hatte, die haben das nämlich genau in Bellevue durchgeführt. Ja? Und da habe ich sie auch getroffen und habe mir das auch mal angeschaut, wie die da vorgehen. Also wenn ihr das nicht kennt, das ist eine Geschichte, wo halt Musikerinnen und Musiker, die nebenbei aber auch noch, die das nur als Hobby machen und nebenbei noch irgendwie als Therapeuten arbeiten, zum Teil zumindest, als Musiktherapeuten eben auch, die da die Initiative mal ins Leben gerufen hatten, wo sie aufrufen an viele Menschen, die halt da deren Postings lesen, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr ein Lied in deiner Stadt singen, ein Lied vortragen wollt, selbst, Cover, Eigenkomposition, völlig wurscht, schickt uns einfach eine Mail, schickt uns einfach ein Telefon, eine Audioaufnahme oder sowas und ihr seid dabei. Und da wird auch keine Auswahl gemacht, wer jetzt gut oder schlecht ist. Ja? Also wenn es zu viele sind, dann müssen sie vielleicht irgendwann mal eine Grenze ziehen, leider Gottes. Aber das ist nicht so nach Qualität oder so. Also ich habe es auch dann im Podcast-Text dann nochmal auch so formuliert gehabt. Da gibt es halt keine Jury wie bei DSDS oder sowas. Ja? Das ist einfach eine ganz offene Veranstaltung, wo jeder mal kann und darf. Und es hat tatsächlich auch so einen therapeutischen Hintergrund, die ganze Sache. Ja? Das ist halt einfach Leute, die sich nicht getraut haben, einmal auf der Bühne stehen können, eine Band hinter sich haben können, die sie gut begleitet, ne? Und daneben steht auch eine ganz tolle Gesangstrainerin, die Isabella Kaiser, die da auch wahnsinnig viel Input den Sängerinnen und Sängern auch gibt, auch oft auch mal eine zweite Stimme dazu liefert und so weiter. Und das fand ich total beeindruckend und habe dann nebenbei noch ein Gespräch geführt mit der damaligen Öffentlichkeitsmitarbeiterin von Bellevue de Monaco und die hatte mich dann hingewiesen, ja, wir haben da noch ein paar Konzerte, dann machst du nicht mal den, die mal interviewen und so weiter. Und dann habe ich mal auf das Programm geschaut und gesagt, oh ja, der Jeff Burner, den könntest du auch mal fragen. Das war dann ein Künstler, der dann im Dezember, glaube ich, da gespielt, Dezember 19 da gespielt hatte. Oder war das, ja, meine ich, war das, ja. Also wenn die Daten nicht stimmen, sorry dafür. Es waren halt so viele Podcasts inzwischen schon. Sei es drum. Auf jeden Fall, den hatte ich dann auch nochmal interviewt. Hab den im Hotel getroffen, wo er dann übernachtet hatte. Das ist ein kanadischer Jude, der halt aber auch mit seiner Vergangenheit jetzt nicht, die nicht verheimlicht, sage ich jetzt mal so. Und da auch viel Innerliches draus gewinnt. Und er hatte zu der Zeit damals ein Album veröffentlicht, was ein Titel hatte, was letztendlich dem Partnerprojekt vom Bellevue de Monaco gewidmet ist, nämlich vom Grand Hotel Cosmopolitan. Das ist eine Einrichtung, die ist in Augsburg, die sich dort eben auch um Geflüchtete kümmert, wo halt Geflüchtete bleiben können, wo halt die letztendlich auch so unterstützt werden, wie in Bellevue de Monaco zum Beispiel mit Sprachkursen und so weiter, wo halt da halt oder wenn halt Menschen da mit einem Trauma halt in Deutschland ankommen, die halt eine lange Fluchtgeschichte hinter sich haben und so weiter, da wird sich in beiden Einrichtungen letztendlich drum gekümmert. Und ich habe das auch noch so im Kopf gehabt, dass da halt auch Bellevue de Monaco letztendlich auch sich das Grand Hotel Cosmopolitan letztendlich auch als Vorbild genommen hat zu der Zeit, wo das sich hier in München entwickelt hatte. Genau, und also sprich da aus diesem von Bellevue de Monaco, da hielt ich, als es noch regelmäßig lief, immer wieder mein Auge drauf, wer da ein Ansprechpartner sein könnte. Und dann hatte ich irgendwann mal auch selbst, jetzt komme ich wieder zu meiner eigenen Band, mal die Idee gehabt, vielleicht können wir auch mal ein Konzert veranstalten. Habe dann auch mit denen gesprochen, ob das in deren Räumlichkeiten möglich wäre. Die haben sich darauf eingelassen. So mit, also letztendlich Kostenträger wäre ich dann gewesen als Veranstalter, letztendlich den dann eben auch. Aber die Räume hätte ich nutzen können. Und das war damals so gedacht halt für meine eigene Band, ne, die dann halt nach München runtergekommen wären, ich jetzt dann hier ein bisschen vorspielen können. So, jetzt ein kurzer Exkurs zu der Geschichte. Jetzt ist es so gewesen, das war im Frühjahr 20 hatte ich das beschlossen. Ihr wisst alle, was im Herbst 20 gewesen, also für den Termin im November 20. Ihr wisst alle, was da los war, konnte nicht stattfinden. Dann hat sich irgendwann mal im letzten Sommer angedeutet, dass es möglicherweise im Herbst 21 hätte möglich sein können. Und zu der Zeit hatte ich das tatsächlich so besetzt mit anderen Bands, die eben auch einen Bezug zu Attitude noch hatten, die ich schon interviewen durfte, wie zum Beispiel Marcanus, den Didgeridoo-Spieler aus dem letzten Sommer, könnt ihr mal gerne reinhören in die Episode, ist ein ganz lieber Nachbar von mir, und aber eben auch Musiker und sehr begabter Musiker eben auch, und er hat dort gespielt und dann auch eine andere Band, die auf meinem Programm auch noch stehen, die ich möglichst bald auch noch dann sprechen würde. Und so hat sich dann so das insofern in die Richtung entwickelt, dass ich gesagt hatte, naja, jetzt machen wir es einfach von Attitude aus. Und das steht letztendlich auch, ich wahrscheinlich immer noch auf der Bellevue-Seite, wenn man das Programm vom letzten November reinschaut, dass da Attitude diesen Abend dann präsentiert. Ne? Also ich sag mal so, auch das wird natürlich verschoben. Wir haben es dann versucht, virtuell nochmal durchzuführen und haben da auch Spenden aufgerufen für Bellevue de Monaco. Und ohne, dass die letztendlich irgendwas dafür geleistet hätten. Und ich muss auch sagen, ich war wahnsinnig stolz, als ich da gehört hatte vom Bellevue, dass da immerhin 225 Euro zusammengekommen sind für ein paar Leute, die halt da so vor ihrem Rechner saßen und da nicht tanzen konnten irgendwie und nur ihr eigenes Bier dann trinken mussten und so weiter, vielleicht zu viel Bier getrunken haben, dass sie nicht aufgepasst haben, dass sie aus Versehen was gespendet haben oder so. Sei es drum. Genau, also mein Plan ist letztendlich, da nochmal dieses Mini-Festival vielleicht im Frühjahr, in diesem Jahr vielleicht nochmal nachzuholen, wenn da vielleicht auch die Zahlen wirklich besser sein sollten. Aber das ist vielleicht eine Hoffnung von meiner Seite. Wer weiß. Genau, aber was eben auch jetzt, was ich auch noch sagen wollte von für die Monaco, wenn man mal schaut, so welche Schwerpunkte hatte ich so bei der Auswahl von Gesprächspartnern, es sind schon häufig Fälle, wo eben auch irgendwie auf echte Art und Weise auch Geflüchtete eine Rolle spielen. Ist offensichtlich, ist einfach so, ja. Auch den letzten, den Alice Prince White, den ich in meiner letzten Episode hatte, das ist auch ein Geflüchteter, der auch in Bellevue mit in der Band gespielt hatte. Ne? Die haben ja irgendwann mal da gesagt, wir brauchen mal eine eigene Band von Geflüchteten. Und der hat da mit musiziert und fand's ganz toll, dieses Projekt. Und die hat auch mal an einem Preisausschreiben teilgenommen, wo es da um ging, irgendwie von Bayern 2, glaube ich, finanziert, da auf einem Festival teilzunehmen. Also das auch, könnt gerne rein. Also auch das fand ich eine tolle Geschichte. Und da gibt es eben auch andere. Auch da komme ich gleich nochmal dazu. Was ich jetzt nochmal kurz sagen wollte, dass ich ein bisschen Durst hatte. Und was auch noch eine Rolle spielt, die für euch immer auch noch interessant sein könnte. Es war so, Bellevue de Monaco. Ich war Anfang 2020 da mit denen im Gespräch. Da ging es zum einen um die Räumlichkeiten, ob ich die für meine Zwecke nutzen könnte, als Location für meine Band. Und dann aber auch um eine andere Frage. Und zwar hatte mich einer der Öffentlichkeitsmitarbeiter dort mal angesprochen, hör mal, da gibt es so ein Radio. Radio München heißt das. und die machen ab und zu mal Sachen bei uns, so wo sie bei uns dann was produzieren oder aufnehmen. Ich könnte mir deinen Podcast sehr gut vorstellen, wenn der auch da liefe. Und so, ja, okay. Hab mal auch meine beruflichen Vorgesetzten angefragt, ob da was dagegen spricht, weil also ich nicht für Radio München tätig bin, sage ich mal so, ob da was dagegen sprechen würde. Da kam ein, nee, mach mal zurück. Insofern habe ich gesagt, ja, dann sollen sie es machen. Und habe mich dann auch daraufhin auch noch persönlich getroffen mit einer Redakteurin dort, die halt das halt, also Radio München, falls ihr es nicht kennen solltet, ist letztendlich so ein ich glaube, spendenfinanziertes Radioprogramm. Also die machen keinen großen Profit draus, aber die nutzen das letztendlich als Spielfläche für alle, die halt wollen, die jetzt Lust haben, da mal was zu publizieren. Und da kam so ein großes Interesse auch von ihrer Seite, von der Seite der Redakteurin, die das dann entsprechend dann auch geleitet hatte. Ne? Und dann haben wir so uns geeinigt, ich sollte es dann halt monatlich dann denen zur Verfügung stehen, dann auf Dropbox legen und so weiter und so fort. Also das heißt, ab ja, Frühjahr 2020 ungefähr war es dann so, dass da halt auch meine Podcasts dann eben auch im linearen Radio liefen am Dienstagabends, den ersten Dienstag im Monat, um 21 Uhr lief es dann. Jetzt ist es allerdings so gewesen, dass ich zuletzt, abgesehen von dem, was da sonst noch läuft, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig auf diesem Programm. Es ist so gewesen, dass ich natürlich auch so nach 2,5 Jahren fast schon, oder keine Ahnung, wo ich den Podcast produziert hatte, immer natürlich so einen leichten Druck halt auch verspürt hatte. Du musst unbedingt da noch was machen und du musst dann einen Gesprächspartner finden, weil du hast ja das Radio noch. Die wollen ja was senden und so, ne? Also Druck in der Form, den hat mir niemand gemacht. Den habe ich mir selbst halt produziert letztendlich. Ja. Und habe denen am Ende letzten Jahres mal eine Mail geschrieben, in dem ich nochmal geschrieben habe, es wird jetzt zukünftig auch so Situationen geben, wo ich einfach es nicht schaffe oder keine Lust habe oder nicht pünktlich euch da was liefern kann. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Da kam eine nette Mail zurück. Ja, ist schon okay. Wir halten dir den Platz aber trotzdem noch offen. So, ne? Also was auch immer die dann anders. Ich bin kein leidenschaftlicher Hörer von Radio München auch nicht. Also das heißt, ich höre auch dienstagsabends nicht unbedingt um 21 Uhr immer nur Radio München. Aber ich sag mal so, was jetzt das Projekt Radio München betrifft, die Kooperation mit dem betrifft, ich habe gestern oder vorgestern in der Vorbereitung auf das Gespräch jetzt heute Abend nochmal so ein bisschen nachgeschaut, auch unter anderem auch bei YouTube mal nach Attitude gegoogelt, und da kamen tatsächlich die Kanäle von Radio München. Das heißt, Radio München hat dann die Podcasts, die ich produziert hatte, die eigentlich auf meiner Attitude.de Seite liegen, hatten die eigenständig nochmal publiziert, was schon völlig okay ist. Also da wenn die halt den Namen tragen wollen, dann sollen sie es machen. Ich sag mal auch aus dem Grund, das hatte teilweise deutlich mehr Aufrufzahlen als jetzt die Zahlen von Podcaster.de, ja, was die so mir vermitteln konnten. Und ich kann jetzt euch keine Zahlen nennen aus dem Kopf, aber das war schon, wo ich schon gedacht habe, naja, gut, okay. Du weißt, wenn du auf Aufrufe schaust bei YouTube, nie wie lange die Leute überhaupt dabei geblieben sind. Das kann immer sein, dass sie halt. Aber das weißt du beim Podcast genauso wenig. Das ist beim Download zumindest, ja. Das ist natürlich immer schwer vorherzusehen.
Ich habe eine kleine Frage.
Ja, immer gerne.
Die Beiträge, die du bei Radio München gegeben hast, hast du etwas bekommen?
Nein, das ist
wirklich. Ist es üblich? Natürlich reden wir nicht über viele, aber ist es üblich, dass man null bekommt?
Es gab einmal eine Situation, da hat mich die Redakteurin, wie gesagt, mal angerufen. Das war irgendwie Anfang 21, glaube ich, ungefähr, oder Ende 20 sogar, wo die sich mal sowieso untereinander mal getroffen hat mit allen, die da für Radio München was produzieren, wo sie mich auch eingeladen hat, ich allerdings nicht konnte. Und da hatte sie mich gebeten, mal so ein paar Zeilen zusammenzuschreiben, um das einzureichen bei der Bayerischen Landesmedienanstalt. Die finanziert ja eben dann auch. Wisst ihr, wo das ist, was das ist letztendlich, oder? Das ist letztendlich so da sitzt letztendlich sowas drin wie der Rundfunkrat bei einem öffentlich-rechtlichen Sender als Medienrat. Also sprich, die sind zuständig für Publikationen von Hörfunk, Fernsehen von der privaten Seite in erster Linie. Ja, und finanzieren eben dann auch privat, das ist letztendlich eben auch ein privates Radio. Ja, nur Spenden finanziert letztendlich. Und die hätten da unter Umständen ein bisschen was dafür gegeben, wurde allerdings abgelehnt, warum auch immer. Also ich habe mir allerdings auch nicht so große Mühe gegeben, da einen überzeugenden Text zu entwerfen. Das ist halt so. Nee, aber Geld bekommst du dann nicht dafür. Nee. Ja, ich wollte.
Ich hatte noch eine Frage, entweder antwortest ab. Ich sehe den Nils nicht mehr.
Ja, er ist, glaube ich, gerade kurz rausgeflogen. Ich gehe davon aus, dass er gleich wieder da ist. Gut. Aber generell ist es so, dass bei diesen freien Radiosendern, da gibt es ja mehrere in Bayern, ja, die sind meistens mal so ehrenamtlich gebaut oder Ding. So, ansonsten ist Nils wieder da. Er müsste nur seine Kamera und sein Mikrofon wieder einschalten. Genau. Das Mikrofon fehlt noch.
Ja, das war mal ein kleiner kurzer Abschied.
Ja, ich hatte noch eine Frage, wenn ich darf. Also entweder du antwortest sie jetzt oder später. Du hast von der Neutralität des Journalismus gesprochen vorher und gleich verworfen. Ja, es ist ja ein Podcast. So, warum hast du diesen Satz gesagt?
Ja, weil ich ehrlich gesagt schon glaube, dass das bei einem Podcast auch andere Regeln gelten als im Journalismus. Ist einfach so. Also als Podcaster bist du ja nicht irgendwie, aber das können wir auch gerne gleich nochmal weiter erörtern, wenn halt auch die anderen nochmal zu Wort kommen würden. Also wäre das okay für dich? Also ich sehe
natürlich, alles okay.
Okay, gut, dann komme ich aber jetzt mal zu 5000 Miles. Und zwar, also nur ein paar Beispiele von meinen Episoden wollte ich mal kurz erzählen. 5000 Miles, die hatte ich interviewt, beziehungsweise bin ich auf die gekommen, eigentlich über WDR4U. Das ist, wenn ihr das nicht kennen solltet, das ist quasi so, was der WDR gerade oder seit ein paar Jahren schon macht für Geflüchtete eben dann auch. Also insofern hat es mich eben dann auch interessiert. Und die haben da eine Facebook-Seite, die wahnsinnig viele Follower hat. Und was auch eine ganz tolle Präsenterin, die da immer wieder mal zu Wort kommt und dieses ganz, ganz toll delegiert und leitet, die auch iranische Wurzeln hat. Isabel Shayani heißt sie. Und das hatte ich mal auf meinem Heimweg so ein bisschen durchgescrollt, mal schauen, wer da so irgendwie was macht und so weiter. Und bin da auf die Band 5000 Miles gestoßen. Die haben sie mal musizieren lassen im Studio und so weiter. Also ein bisschen halt promoted auf eine Art. Ich habe da gleich mal per Messenger angefragt, ob die Interesse hätten auf meinen Podcast. Und dann kam gleich sofort der Anruf, ja klar, gerne. Und dann habe ich mich dann zusammengesetzt beziehungsweise gesprochen mit zwei Deutschen, die das auch mit initiiert hatten, die ganze Gründung von dieser 5000 Miles Geschichte und mit einem Syrer. Also ihr müsst wissen, 5000 Miles besteht aus insgesamt, glaube ich, 6, 7 Nationalitäten. Das heißt, die Menschen, die halt hier nach Deutschland gekommen sind, tun sich letztendlich alle zusammen und musizieren da. Und da habe ich dann einen kurzen Ausschnitt, in den ihr gerne mal reinhören könnt, was denn der Muhammad gesagt hat. Das ist ein Syrer, der eben auch für 5000 Miles gespielt hatte. Da war so eine Frage, worum geht's eigentlich in den Songs?
Viele Lieder, die wir singen, geht's um Liebe, aber auch um Heimweh, um Familie, um die Mutter. Und dadurch, dass wir so mit viel Emotion singen, dass so als Mittel, ich drücke mich aus, ich gebe meine Gefühle weiter, so, dann beruhigt man sich.
Und was sich daraus entwickelt hatte, das fand ich total beeindruckend. Das war letztendlich so, wir sind immer noch in Kontakt miteinander, auch wenn es jetzt schon ewig her ist. Das wird das publiziert, ich glaube, Mai 20 kann es gewesen sein, irgendwie sowas, glaube ich, um die Ecke. Und wir sind immer noch in Kontakt miteinander und kommunizieren miteinander. Und wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich mal enden, so in einer musikalischen Geschichte. Ist ja letztendlich auch so, dass das Musik als anders ist natürlich so ein ganz wichtiges Medium dann. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, wenn Corona mal vorbei sein sollte, dass wir da auch gemeinsam mal vielleicht die Bühne betreten könnten oder ähnliches. Genau. Und den noch einen anderen wollte ich euch mal kurz vorstellen. Das ist der Jasper. Den Jasper. Den habe ich im letzten Sommer mal sprechen dürfen. Ist inzwischen Sozialarbeiter hier in München, kommt aus Bosnien-Herzegowina und ihr merkt schon, Migration spielt da auch eine Rolle. Kennengelernt hatte ich den Jasper, der eigentlich Asmir heißt, aber es ist sein Spitzname, den Jasper bei Dreharbeiten, die ich 2004 mal in Bosnien-Herzegowina auch vollzogen habe. Damals hatte ich die einzige DJane aus Bosnien mal interviewt und auch begleitet bei ihren Auftritten und auch so in der Freizeit. Und dann hat sie mal irgendwann gemeint gehabt, hör mal, du solltest mal den Jasper kennenlernen und der ist ein ganz lieber und so, ne? Und dann habe ich den auch mal interviewt, müsst ihr euch vorstellen, ich habe noch die Bilder im Kopf, ja, Mostar, da war damals die Brücke gerade wieder neu aufgerichtet, wurde ja im Krieg zerstört und wurde dann viele Jahre versucht, wieder zusammenzubauen. Und wir saßen dann drunter mit dem Blick auf die Brücke im Hintergrund, gleich am Fluss, an der Neretva. Und da haben wir ein bisschen gesprochen über junge Menschen halt in Bosnien-Herzegowina und welche Aussichten die da haben. Und das war der Punkt, weshalb ich die Jasmina da interviewt hatte, weil sie war vorher, zu Kriegszeiten war sie in Deutschland, hat dann beschlossen, ich will aber in Bosnien-Herzegowina leben. Und das tut sie immer noch. Auch 20 Jahre später, fast schon, ja. Auch wir sind noch in Kontakt, ja. Und Jasper allerdings, den hat sie einfach nach Deutschland gezogen, ja. Der liebe Wege, sagt er allerdings, ja, muss man schauen. Genau, so habe ich ihn kennengelernt und ich hatte in der letzten Woche schon wieder Kontakt zum Jasper, auch nachdem wir den Podcast schon veröffentlicht hatten, weil er ist immer noch eine wahnsinnig wichtige Quelle für mich, auch für meinen Beruf, ja, weil ich für eine Auslandssendung derzeit tätig bin und da ist so die Situation auf dem Balkan wahnsinnig wichtig, eben aber auch für Exil-Jugos eben auch, ne, was das für deren Situation bedeutet. Insofern haben wir immer noch einen Kontakt und pflegen das auch weiterhin. Genau, auch das solltet ihr noch wissen, also für meinen Hintergrund, ich war ja in den Nullerjahren fast in jedem Sommer mal mit einem Hilfsprojekt in Bosnien-Herzegowina unterwegs, habe da mit Kindern gearbeitet und in dem Rahmen habe ich da fast schon so eine Bosnien-Liebe irgendwie entwickelt auf eine Art. Genau, und er hat mir so ein bisschen erst erzählt im Podcast, wie das damals gewesen ist. Also er war ja zu Zeiten des Krieges, war er ja noch Jugendlicher eigentlich und er wirklich hat dann wirklich so erzählt, wie sie da unter Bombenschuss da noch geprobt haben quasi, ohne Strom und wie sie da irgendwie selbstgebaute Schlagzeuge mit einer Waschtrommel sich dann gebastelt hatten, ja. Also war schon wahnsinnig spannend. Und seine erste Band, das war ganz, ganz lustig, da würde ich auch ganz gerne gleich euch nochmal kurz was vorspielen. Da hatten die sich damals gefragt, so ein bisschen, was ist ein richtiger Titel? Wie sollen wir uns nennen als Band? Ne? In einem so Postkriegs-Bosnien, wie können wir uns da nennen in unserer Situation, in der wir jetzt hier gerade uns befinden, in der wir jetzt gerade aufwachsen? Und da haben sie sich gedacht, naja, da hat aber einer ein Buch geblättert, ach, schau mal, da gab es sowas, so können wir uns doch nennen, Holocaust, oder? Ja, ist doch gut, so, ja, da ging es den Leuten schlecht, so geht es uns auch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das war natürlich so ein bisschen so die jugendliche Assoziation, sage ich jetzt mal, die da eine Rolle gespielt hatte. Und dann haben die irgendwann mal eine Einladung bekommen, nach Holland auf ein Festival zu spielen. Und Jetzt hört euch mal an, was da dann stattfand.
Und dann haben die uns irgendwie so nett in einen Journalist gekommen und hat gesagt, okay, ihr heißt Holocaust und die Festival wollte euch jetzt nicht haben, weil die Name irgendwie stimmt nicht. Und dann, das war 98 und wir waren, also weißt du, wir waren einfach so glücklich, dass wir überhaupt aus Bosnien rauskommen und noch in Holland, also ja, also kann man auch irgendwie so ein, kommt man zum Grasen, ganze, das war so ja, mit 20, finde ich geil. Und dann irgendwie kommt jemand und sagt, ja, ihr nennt euch irgendwie falsch mit Holocaust. Und dann hat der Journalist gefragt, okay, wollt ihr euch irgendwie so einen anderen Namen irgendwie ausdenken? Und dann haben wir gesagt, ja, wir nennen uns jetzt Srebrenica. Und das war, wir waren in allen Zeitungen.
Ja, Srebrenica. Falls ihr es nicht mehr wissen solltet, oder es war ja so, was in Srebrenica passiert ist, es war ja 95. Und was das nachher für Spuren hinterlassen hatte, für die UNO-Soldaten, die zu der Zeit, als die Serben Srebrenica eingenommen hatten, die normalerweise diese Schutzzone davor hätten bewahren sollen, was da in Holland los gewesen ist. Ich musste, ich glaube, ich nicht viel erzählen. Ja? Ich glaube, der Jasper hat dann sowas auch gesagt, irgendwie, dass da tatsächlich eine Regierung davon zurückgetreten sei. Das kann schon durchaus stimmen, ja. Aber das waren ja letztendlich die Hauptverantwortlichen von der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob er den Film mal geschaut hat, der jetzt letztes Jahr ins Kino kam. Der ist wahnsinnig stark und ich habe den geschaut und muss euch nicht erzählen, was da vor sich ging, ja, in meinem Kopf. Das ist so eine irrwitzige Situation. Natürlich, dann nehmen wir uns mal Srebrenica. Ja. Also ich muss jetzt drüber lachen, ja. Aber ich sag mal, das, wie gesagt, das waren halt junge Menschen. Ich fand es einfach klasse, dass der Jasper das so jetzt, 20 oder 30 Jahre später, so freimütig erzählen konnte. Ja. Übrigens, Jasper heute hauptsächlich Sozialarbeiter, macht wahnsinnig viel, was Social Media betrifft, auch privat. Und was seine Musik betrifft, macht er hauptsächlich Solo-Projekte mit seinen Solo-Instrumenten. Was jetzt Offenheit betrifft, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt mit dem vierten und letzten Beispiel nochmal ansprechen wollen würde. Das war die Episode, wo ich den Geiger von Ferocious Dog interviewen durfte. Also, das ist auch so ein Punkt, den ich nochmal kurz erwähnen wollte, was meine Gesprächspartnerauswahl betrifft. Also man könnte auch schon als Außenstehender den Eindruck bekommen, ich interviewe nur die Bands, von denen ich selber Fan bin. Da zählt auch Ferocious Dog dazu, genauso wie die Levelers vom Anfang oder auch New Model Army. Aber bei dieser Band, da war noch letztendlich auch der Aufhänger, weshalb ich sie halt auch fragen würde für diesen Podcast, eben, wo ich finde, dass da auch wahnsinnig viele Haltung auch eine Rolle spielen muss, irgendwie eine starke Haltung eine Rolle spielen muss, ist eine familiäre Geschichte. Und zwar ist es so gewesen, dass der Halbbruder vom Dan, von dem Geiger, den ich halt sprechen konnte, der war bei der British Army in Afghanistan, ist zurückgekommen und hatte da einfach heute weiß man es auch, posttraumatische Belastungsstörung, und hat sich selbst das Leben genommen. Und es war zu einer Zeit, als gerade die Band so im Aufbau war. Und Dan hat mir auch erzählt, der Lee kam mit der Idee, nennt euch doch Ferocious Dog. Also sprich, er hat das auch alles mitbekommen. Ja. Und der Vater vom Lee und der Stiefvater vom Dan, das ist auch der Leadsänger, der Ken. Und wie gesagt, eine Familie spielt da einfach eine Rolle mit rein in deren Bandgeschichte. Und da war ich vor dem Gespräch, habe so angefragt, ohne jetzt das Thema Lee irgendwie da anzusprechen, ne, so hättest du mal Lust und wärst du mal bereit dazu. Und dann haben wir uns zusammengeschaltet, über Skype, glaube ich, war das, oder Zoom, ja, in Nottingham. Ich in München, es war schon irgendwie merkbar, dass es eine schwierigere Konstellation ist, also fand ich zumindest, wir hatten es mal abbrechen müssen, aber die Offenheit, wie der Dan damit umgegangen ist in der ganzen Geschichte, das fand ich wahnsinnig stark. Und da würde ich euch gerne kurz mal zwei Töne einspielen. Und dann finden wir auch langsam ein Ende, sage ich jetzt mal. Einmal. Diesen Ton von Dan. Was, ich frage mal letztendlich so ein bisschen so, die Band, also Ken und Dan, es gibt auch einige Songs, die sie über Lee schreiben, über dem, was ihm passiert ist und was wo er eine große Rolle spielt. Unter anderem ein Song vom ersten Album, der heißt, dieser Song heißt The Glass. Und den spricht der Dan jetzt auch an.
It's quite therapeutic. Sometimes, only sometimes, it can be upsetting, which is a bit, it annoys you when you're on stage because you can feel yourself welling up a little bit when we play The Glass, but only sometimes, and you think, oh, no, stop it. We're supposed to be having a party, and do you know what I mean? But usually it just makes me feel proud to sing, well, to play and sing on The Glass because it's about Lee and it's about my brother.
Also wie gesagt, ich fand Dan war wahnsinnig offen. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Dan vielleicht sagt, nein, dazu möchte ich gar nichts sagen oder sowas. Ja, das ist eine Geschichte, ihr habt es selbst gehört, dass es ihn auch irgendwie persönlich betrifft und so weiter. Ja, ciao Marc, schön, dass du da warst. und also das fand ich einfach klasse. Und noch einen kurzen zweiten O-Ton von ihm. Der, also letztendlich vor der Frage, was das für die Band bedeutet hatte. Ne? Ob die Band überhaupt so bekannt wäre, wenn Lee noch leben würde.
I don't think the band would be where it is if Lee was still alive, which is a weird concept. Because I don't think I would have put as much effort in. But I literally needed a massive distraction once he died. So that's where all my effort went.
Ich habe ihm nicht die Frage gestellt, ob er glaubt, dass da die Band von profitiert hätte oder sowas. Ne? Hoffe ich jetzt zumindest. Ihr könnt es gerne mal nachhören. Aber ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Zumindest nicht so direkt. Aber das hat er letztendlich dazu gesagt. Ja, genau. Und der Marc, der war ja von der Band, das wollte ich auch noch mal kurz anmerken, die ich dann als nächstes dann halt für den Podcast, für die nächste Episode dann nutzen werde. Und die heißt Beat Protest, weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, muss ich zugeben. Und das ist eine Kapelle, die jetzt ihre Konzerte nicht in irgendwelchen Venues oder Locations oder Clubs hält, sondern auf Demonstrationen. Beat Protest, ne? Wie der Name schon sagt. So, jetzt habe ich natürlich einige Punkte noch nicht wirklich ganz angesprochen, welche Rolle Musik jetzt in meinem Podcast spielt und so weiter und so fort. Können wir gerne drüber reden, ist die Frage, ob ihr es wollt. Aber ich würde jetzt mal sagen, von meiner Seite ist erstmal, ich bin mein Skript durch. Ihr könnt gerne Fragen stellen.
Ich fange vielleicht mal an. Mich würde interessieren, zum Beispiel, Nils, was du, für dich ist ja Podcasting neu gewesen, was du dadurch gelernt hast, was du davor vielleicht noch nicht konntest oder wusstest?
Ja, ich sag mal so, also ich bin jetzt auch kein Radiomoderator. Ne? Also wenn das so wäre, dann wüsste ich natürlich auch, wie man damit umgehen sollte oder könnte. Und nebenbei ist es einfach so, dass ich auch für meinen Beruf auch einen Podcast betreue. Ja, ein Berufspodcast quasi in dem Sinne, ja. Und da letztendlich eben auch den Moderatorinnen und Moderatoren auch ein bisschen sage, wie sie sich dann, welchen Ton sie von sich geben sollen, wie sie sich verhalten sollten, in welchen Fällen auch immer. Wobei ich da ehrlich gesagt gar nicht viel Einfluss auch nehmen muss, weil die das alles perfekt schon können, ja. Weil es sind einfach geschulte Moderatorinnen eigentlich eben auch. Und für mich war das schon eine schöne Spielwiese einfach auch, um da halt einfach mal schauen zu können, inwiefern du selbst da irgendwie eine Kontrolle drüber hast und wie das dann läuft. Ne? Das ist eben auch so eine Geschichte, die am Anfang, die ich halt also wirklich auch nochmal genau nachbearbeitet hatte, um da halt so Ass und zum Beispiel noch immer zu entfernen, ne? Wenn man mit mir spricht. Da war ich am Anfang viel genauer, als ich das jetzt immer noch bin. Ja? Also letztendlich aber auch aus so einer Gewohnheit, dass man halt selbst versuchen möchte, das Beste dann letztendlich auch zu produzieren. Aber ich habe so irgendwie, das ist ein Punkt gewesen, wo ich da irgendwie dazugelernt hatte, hey, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, sage ich jetzt zumindest mal. War zumindest mein Eindruck. Wenn ihr das anders seht, gerne melden.
Das hängt halt immer vom Format ab, ja, wenn es so ein kleiner freier Podcast ist, da regen sich die Leute teilweise drüber auf, wenn das nicht mehr so authentisch ist, weil man die ganzen Sprechpausen wegmacht oder sowas. Ja, je nachdem. Es ist,
ja, ja.
Ist was anderes, als wenn das jetzt ein 2,5-Minuten-Beitrag im Rundfunk ist. Ja,
ja, genau. Ja.
Und das wäre wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, die Marc vorhin hatte. Jetzt, vielleicht hört das ja in der Aufzeichnung noch. Es ist halt was anderes, wenn das jetzt einen Podcast-Episoden eines Nachrichtenmediums sind oder sowas. Also, oder wenn du das jetzt für eine Zuhörerschaft von 30 Leuten irgendwo im Internet produzierst, wie über 200 oder sowas. Ja.
Ja.
Das ist halt ganz andere Dinge. Ja.
Ja. Denke ich auch, ja. Und es kommt auch immer auch auf das Format an und auf die Zielgruppe an. Ne? Wem möchtest du damit erreichen? Also Martins, ich habe ja am Anfang mal seinen Podcast mal durchgehört gehabt, und da fand ich das auch einfach, weil natürlich, und auch die Länge vor allem, ja. Also da gibt es, ich weiß nicht, ob man dann so viele Menschen mit, die halt jetzt eben nicht beruflich damit sowieso schon zu tun haben würden, ja. Aber ich glaube, das war, wie lang waren deine Podcasts, oder sind deine Podcasts in der Regel, Martin? Es kam schon an die 2 Stunden, oder?
Ja, genau. Also die kürzeste Folge ist irgendwie 5 Minuten oder so. Und die längste ist mittlerweile, die kam im November anlässlich des dritten Geburtstages, haben wir 4 Stunden lang letztendlich über den Podcast gesprochen. Da war es tatsächlich auch so, dass ich dann quasi der Gast war und wir darüber gesprochen haben, eben wie der entstanden ist, wie der entsteht und so weiter. Genau, und dann sind es am Ende, glaube ich, fast ja über 4 Stunden geworden. Genau, aber also ich weiß dadurch, dass ich ihn halt einfach, genau, das wäre vielleicht noch interessant, bei podcaster.de ist ja so, das war ja eine der Fragen vorhin, wohin das überall hingespielt wird, und da ist ja, steht jetzt in der Liste, die ich im Chat sehe, auf Spotify, und ich habe ja das manuell gemacht, weil ich ja ohne so eine Plattform publiziere.
Ich glaube, Martin war gerade von seiner 4 Stunden Abschiedsfolge dabei.
Ja, genau, also ich wollte eigentlich nur sagen, bei Spotify sieht man ja, also da habe ich es unter anderem eingereicht, obwohl ich eben keine dieser Plattformen wie podcaster.de und Podigy und so weiter nutze, sondern da habe ich es halt manuell eingereicht, um einfach auch dort Leute zu erreichen. Und da sieht man ja, inwiefern das stimmt, weiß ich nicht, aber wo die Leute abbrechen. Und man sieht schon, dass also gerade bei den, also auch bei den kurzen Folgen, aber eigentlich bei allen Folgen ist so, dass halt gegen Ende nicht mehr alle dabei sind. So, aber ob das an der Messgenauigkeit liegt, ob es einfach am Interesse liegt, ob es einfach, keine Ahnung, aber insgesamt so das, was ich jetzt auch immer wieder an Feedback bekomme, gibt es zumindest eine Handvoll Leute, würde ich jetzt behaupten, die zumindest bis zum Ende hört und aufmerksam hören, und die sind es mir ja schon wert, deswegen.
Nils, lädst du dann eigentlich jede Folge doppelt hoch, einmal auf deine private Webseite und einmal auf podcaster.de, oder wie sieht die Produktion da aus?
Also es ist eigentlich so, dass ich die bei podcaster.de hochlade und meine private Seite ist mit der verknüpft, ja. Fragst mich, das hat irgendwelche Plugins, die es da gibt. WordPress nutze ich dafür. Ne? Weiß nicht, was ihr nutzt. Und da gibt es so Plugins, die, mit denen man da halt die connecten kann. Und da muss ich eigentlich nur den Namen eintragen bei meiner privaten Seite auf der WordPress-Seite, im Dashboard bei WordPress. Und dann findet ihr das automatisch, was da bei auf der podcaster.de-Seite schon liegt. So läuft das dann. Liegt de facto theoretisch 2-mal online, klar. Aber das eine Mal wird es nicht promotet, überhaupt nicht. Man findet es nicht. Es ist irgendwo unter ferner Liefen, glaube ich.
Ja, aber dann müsstest du tatsächlich auch die Zahlen von, also das scheint so, als du auch das Podlove Publisher Login drin hast, dann müsstest du eben mal in dem WordPress danach schauen, wie viele Download-Zahlen du da hast. Damit erklärt sich halt auch, warum du bei podcaster.de so niedrige Zahlen hast. Und natürlich musst du auch bei Spotify ins Backend schauen, wie viele Leute dich da direkt hören, weil das ist ja auch nur ein Download für podcaster.de dann, ja.
Genau. Das habe ich schon gemacht. Da gibt es tatsächlich auch nochmal Zahlen, die dazukommen. Das habe ich jetzt gerade nicht erwähnt gehabt, als ich davon Radio München gesprochen hatte. Aber das ist Ist mir schon bekannt. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Normalerweise ist es bei. Ist jemand von euch bei podcaster.de?
Ich glaube nicht, nee. Ich habe mir das nur vorhin parallel halt mal angeschaut und da sah es aus, als ob die auch deine Webseite nochmal alle Files direkt ausspielt. Ja, also ich gehe davon aus, dass du so lustige Plugin-Ketten da gemacht hast. Ja.
Was auf alle Fälle der Fall ist, wenn man sich die Zahlen da anschaut, auf der Statistikseite dort, es scheint schon so zu sein, dass da halt auch Spotify möglicherweise mit einbezogen wird. Aber ich bin da wirklich unsicher. Und hey, das ist einfach so ein Punkt, da kommt es mir nicht drauf an.
Ja.
Ich meine, es ist so ein schönes Schulterklopfen, wenn man weiß, okay, man hat auch tolle Zahlen gehabt. Ich sehe natürlich die Tendenz. Ich weiß halt, bei Singaliten, denn fürs Podcasten gibt es ja auch Facebook-Seiten, wo man das nochmal reinlinken könnte. Hört es euch manchmal an. Aber ich sag mal, es ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da immer so die Frage, die ich mir selber stelle, ist es jetzt zu viel Eigenwerbung? Es gibt ja solche Gruppen, ne, wo halt die User dann auch jede eigene Produktion mit hochladen und dann mal drauf hauen, hier habe ich was Tolles gemacht. Aber ist auch die Frage, ob das notwendig ist. Ne? So.
Also ich glaube tatsächlich, Podcasts bei Facebook gehen inzwischen halt auch automatisch. Also du kannst einfach sagen, hier ist dein RSS-Feed oder so und dann werden die da auch auf deiner Seite gepostet oder sowas. Wie weit du dir dann repostest oder wie auch immer das in Facebook heißt, ich bin da jetzt eher so der Twitter und Mastodon-Mensch, wo das dann der Retweet wäre oder sowas, ja, ich finde das auch immer ein bisschen nervig. Also man muss den Leuten nicht zu sehr auf die Nerven gehen, aber teilweise mache ich für meine eigenen Projekte auch teilweise viel zu wenig Marketing, stelle ich immer wieder fest.
Ja. Also es könnte viel besser laufen.
Ja, das ist aber, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es eigentlich, man möchte sein eigenes Sendebewusstsein irgendwie befriedigen. Und das erreicht man auch, ohne die Zahlen anzuschauen. Ja.
Der Thorsten hatte noch was gefragt. Der ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr dabei, oder?
Doch, der ist unten rechts.
Sorry. War überdeckt durch
das. Doch, ich bin noch da, aber ich habe nichts gefragt. Ich habe nur gesagt, dass Podcaster in die verschiedenen Plattformen reinpostet. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass du auch bei iTunes zu finden bist.
Ja.
Ja, ich glaube, die machen einem einfach nur dieses Eintragen ins Verzeichnis, machen sie halt einem einfacher. Ja. Wenn ich das richtig gesehen hatte, ja.
Podcast.de, ja.
Ja. Oder Podcaster.de, hat das der gesagt. Oder,
ja. Da bin ich gerade, aber wobei die, glaube ich, auch kooperieren mit Podcast.de.
Also du bist bei Podcast.de, sagst du?
Podcaster.
Okay. Ja.
Podcast.de gehört irgendwie zu Podcaster.de dazu.
Ja, ja.
Die einen, die vermarkten und die anderen quasi veröffentlichen und haben eine Plattform. Ja. Und dann gibt es auch noch die Podcast-Pioniere, die machen dann noch die Werbung dazu, die verkaufen dann, die monetarisieren.
Ja.
Also die haben die komplette Wertschöpfungskette für Podcaster hier abgedeckt.
Ja, ich bin gerade auf deren Meta-Seite gelandet. Die haben noch viel mehr Dinge. Ich glaube, als man damals noch vor Ort treffen könnte, aber das ist eigentlich schon 10 Jahre her, Niche 09 oder sowas, ja. Oder Niche 14 oder sowas, das war mal ein Podcaster-Konferenztreffen in München. Ich glaube, das hat sogar Annik damals, nicht Annik, ihr wisst, wen ich meine, Larissa organisiert zusammen mit ein, zwei Leuten. Da habe ich tatsächlich auch mal die Menschen, den Podcast, die ihr gehört, kennengelernt. Aber es ist eine eigene
Story. Ja, Podcast.de ist sehr faszinierend. Meine Podcasts sind alle dort gelistet, aber man findet sie nicht. Kannst danach suchen, aber zeigt mir kein Ergebnis an.
Okay. Aber es ist ja, jeder darf in dieser Podcast-Ding alles machen, solange es sich an die Regeln hält, ja. Sonst ist halt klar gekennzeichnet ist. Aber das ist ja das Schöne, dass es eben keine zentrale Plattform ist, sondern alles verteilt. Dann würde ich sagen, machen wir den offiziellen Teil zu und gehen ins Gemütliche eben.